Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um Brände in Entsorgungsanlagen, die viel zu häufig durch Lithium-Akkus in weggeworfenen Grußkarten oder in Kinderschuhen oder Zahnbürsten ausgelöst werden. Gerade erst gab es Anfang Juli 2024, also kurz vor Aufnahme dieser Podcast-Folge, eine Pressemitteilung des BDE zu einem offenen Brief, in dem sich mit DUH und anderen auch deutlich gegen Einwegzigaretten positioniert wird. Also das ist ein Beispiel dafür. Und ich denke, in unserer Meinung zu diesen furchtbaren E-Vapes sind wir uns alle einig. Aber ein Satz in dieser Pressemitteilung ist mir dann doch besonders aufgefallen. Die BDE-Präsidentin wird mit den Worten zitiert: Kaum ein Tag vergeht, ohne dass ein Müllfahrzeug oder eine Recyclinganlage Feuer fängt, bis hin zum Totalschaden. Und der Bayerische Rundfunk an dieser Stelle spricht sogar von etwa 30 Bränden in Recycling- und Sortieranlagen auf Betriebshöfen oder in Müllfahrzeugen täglich. Und ich möchte das täglich hier betonen. Und so oder so finde ich die Vorstellung von täglichen Batteriebränden, muss ich so sagen, schon ziemlich krass. Und es interessiert mich natürlich jetzt, wie groß das Ausmaß denn in der Wirklichkeit ist und welche Probleme da erstens vor unserer Haustür schon längst stehen, aber vielleicht auch in Zukunft noch auf uns zukommen werden. Ja, und für diese Folge als Gast ist mir zugeschaltet Herr Oliver Groß, der mir die ganzen Fragen rund um die Batteriebrände hoffentlich in Ausführlichkeit beantworten wird. Kurz zu seiner Person: Herr Groß ist seit 2020 Vorstandsvorsitzender der Nielsen AG, ein Entsorgungsunternehmen mit dem Hauptsitz in Bremen. Er war vorher von 2003 bis 2008 Geschäftsführer der GfK Deutschland, von 2008 bis 2018 dann Geschäftsführer der Suez Deutschland und ist seit 2019 dann bei der Nielsen AG und eben seit 2020 Vorstandsvorsitzender. Hallo Herr Groß, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Herr Müller, schön, dass wir zusammenkommen. Und danke für die schönen einleitenden Worte.
Ja, also ich habe die Pressemitteilung gelesen und war wirklich schockiert, muss ich an der Stelle sagen. Und ich habe mich dann auch mal ein bisschen in die Recherche begeben und wollte mal etwas zu den Hintergründen und dem tatsächlichen Ausmaß herausfinden und habe im Netz dann auch eben im Vorfeld nach der Nielsen AG und Bränden gesucht und habe dabei auch einige Einträge und Pressemitteilungen und Berichte aus den letzten Jahren gefunden. Da wollte ich von Ihnen einfach mal wissen, vielleicht zu Beginn, Sie erleben das ja wirklich hautnah mit. Also wie schwerwiegend ist eigentlich dieses Problem und sprechen wir tatsächlich über eine Häufigkeit, die mittlerweile täglich ist?
Also in einem einzelnen Unternehmen natürlich nicht täglich, aber in der gesamten Branche ist das ein tägliches Ereignis. Also die Brandereignisse nehmen kontinuierlich zu. Und ich möchte am Anfang gleich sagen, meiner Ansicht nach sehen wir erst die Spitze des Eisberges. Denn das, was an Lithium-Ionen-Akkus und Batterien im Moment weggeschmissen wird, ist ja das, was vor 4, 5 Jahren erst gekauft wird. Und die Mobilisierung der Gesellschaft, ich nenne das immer Mobilisierung der Gesellschaft, denn jedes Endgerät hat ja mittlerweile keinen Stecker mehr. Keiner macht mehr seine Wohnung sauber mit einem Staubsauger, wo ein Stecker dran ist, sondern hat einen Akkustaubsauger, eine Akkuheckenschere, einen Akkurasenmäher. Das nenne ich Mobilisierung der Gesellschaft. Das Problem kommt erst noch auf uns zu, denn es werden ja immer mehr dieser Geräte verkauft und die Entsorgung der Akkus und der Geräte wird ja in den nächsten Jahren noch steigen. Das heißt, ich sage, wir sehen im Moment die Spitze des Eisberges. Und ja, es ist so, dass täglich in der Bundesrepublik irgendwo immer etwas passiert. Bei uns im Unternehmen auch sehr, sehr regelmäßig. Also es vergeht dann im Grunde kein Monat, keine Woche, dass Fahrzeuge anfangen zu brennen, beziehungsweise das Müllvolumen im Fahrzeug hinten anfängt zu brennen. Bis jetzt ist es da noch nie zu einem schwerwiegenden Schaden gekommen, weil unsere Fahrer in der Regel sehr gut reagieren, schnell einen Parkplatz anfahren, das Fahrzeug sofort entleeren und Müll und Brandherd. Es muss nicht immer nur der Akku sein, es können auch weggeworfene Feuerzeuge sein. Also Sie glauben gar nicht, was Menschen alles wegwerfen, was eine Zündquelle ist. Also das passiert also täglich in der Republik und auch täglich in der Republik bei Umschlagshöfen, Sortieranlagen brennt es. Man kann ja die Pressemitteilung einfach immer nur durchgoogeln vom Euvita als Beispiel. Da werden ja die Großbrände meistens dann auch gemeldet. Also es passiert jeden Tag in der Republik irgendwas. Und in der Regel, und das ist mittlerweile das Thema, häufig durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus. die dann als Zündquelle, ich sage mal als Zündquelle da sind und dann das Brandmaterial, was drumherum ist, ja, eben anstecken.
Jetzt haben Sie eben die Feuerzeuge zum Beispiel angesprochen. Also Feuerzeuge ist jetzt keine neue Erfindung und ich denke mal, es gibt auch andere Brandquellen, die wahrscheinlich schon länger existieren. Aber warum kommt es denn überhaupt noch so gehäuft zu Bränden, wenn so ein Problem schon länger bekannt ist? Und worin bestehen denn vielleicht die Schwierigkeiten, eben entsprechend diesen Bränden vorzubeugen?
Also den Bränden grundsätzlich vorzubeugen, oder fangen wir mal so an, es ist extrem schwer, diesen Bränden grundsätzlich vorzubeugen, weil die Masse der potenziellen Zündquellen so groß ist. Mhm. Sie können in der Erfassung, in der Müllsammlung ja nicht jeden einzelnen Mülleimer kontrollieren. Das heißt, Sie kriegen immer Müllgemisch mit Zündquelle zusammen übergeben vom Kunden. Und Sie können es selber nicht kontrollieren. Ich sage immer so nebenbei, weil ne, technisch lässt sich ja einiges lösen. Wenn wir an unseren Fahrzeugen Akkudetektoren anbringen würden, an jedem Müllfahrzeug in der Bundesrepublik, würde nach der ersten Straße morgens früh um 6.30 Uhr in der Bundesrepublik kein Auto mehr fahren.
Okay.
Ja, die müssten stehen bleiben. Mhm. Wir reden ja auch davon, dass es dann im Grunde ein Sondertransport ist, ne?
Ja.
Also aus der Speditionssicht beziehungsweise aus der Sammlungssicht. Also einmal, wir haben es mit unterschiedlichen Zündquellen in kleinster Form unkontrollierbar über die gesamte Republik in den Müllgefäßen zu tun. Das heißt, das macht den Brandschutz schon unheimlich schwer, weil das Identifizieren der Zündquelle gar nicht möglich ist. Die kommt irgendwann auf einmal zum Vorschein und entzündet sich dann. Das heißt, die Detektion, erstmal die Branddetektion ist extremst wichtig und muss mittlerweile relativ früh in der Kette schon anfangen. Man muss den Brand relativ früh erkennen. Das war dann in der Vergangenheit, konnte man ein bisschen später damit anfangen, weil die Zündquellen nicht so viele in dem Müll waren. Also es beginnt damit, den Brandschutz erstmal zu detektieren, den Brand sofort zu identifizieren, um dann den Löschvorgang anzugehen. Ne? Also das ist ja klassisch der Brandschutz, den man tätigen kann. Wenn ich jetzt das Thema Feuerzeuge oder das bessere Beispiel sind nicht entleerte Dosen, Spraydosen. Das ist der Branche bekannt, das hat die Branche im Griff. Auch da brennen dann die Müllfahrzeuge. Also eine nicht entleerte Spraydose, die gepresst wird im Müllfahrzeug, zündet den Müll an und dann brennt es. Und in der Dosenpresse, in einer LVP-Sortieranlage als Beispiel, nachdem die Dose aussortiert war, wenn sie gepresst wird und sie ist nicht entleert, explodiert sie und entzündet sich. Das kennen wir, das Problem. Und dementsprechend sind unsere Pressen in den Sortieranlagen alle mit Schaum ausgerüstet, um eben genau diese Brände sofort zu löschen und das Brandereignis unter Kontrolle zu halten. Das ist total bekannt in der Branche, haben wir auch vollkommen im Griff. Das war also dann Lernprozess. Achtung, nicht entleerte Dosen, landen in der Presse, es fängt an zu brennen, der Mensch lernt, Technik gelöst. Jetzt haben Sie das Thema, dass glücklicherweise beim Feuerzeug oder bei der Dose hört es irgendwann auf zu brennen. Und Sie können es auch löschen mit Wasser. Beim Lithium-Ionen-Akku, um jetzt mal das Problem wieder Richtung Lithium-Ionen-Akku zu treiben, wenn der angeschreddert ist, brennt der erstmal. Der brennt auch unter Wasser. Der kann nur gekühlt werden. Also Sie müssen sofort gucken, dass Sie diese Brandquelle, diese Zündquelle sofort identifizieren, sofort wegkriegen vom Brandmaterial, denn Sie kriegen es nicht gelöscht. Und das ist der große Unterschied und warum wir jetzt die Brandereignisse auch gehäuft haben, weil es eben auch so schwierig ist, nach der Detektion die Löschung vorzunehmen. Wie wollen wir es löschen? Also sehr, sehr spannendes Thema. Dementsprechend ist meiner Ansicht nach jetzt auch angesagt, entweder die Akkuform zu ändern oder eben so schnell wie möglich eine Lösung dafür zu bekommen, dass die Akkus nicht unkontrolliert im Müll landen.
Ja, jetzt haben Sie gerade mit Ihren letzten Punkten ja einmal ein bisschen, also Konsumentenverantwortung angesprochen, als auch Herstellerverantwortung. Ich finde, das sind zwei Themen, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Sie hatten vorher gesagt, also es gibt ein Problem und dann folgt die Technik und bietet auch Lösungen für dieses Problem. Jetzt im Bereich des Brandschutzes und wo Sie Lithium-Ionen-Akkus auch ansprechen, Tut sich da technisch denn nicht auch einiges, dass der Brandschutz an der Stelle auch immer besser wird? Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass wahrscheinlich die finanziellen Invests auch für modernen Brandschutz wahnsinnig teuer sind, oder?
Zwei Fragen. Ja. Erste Frage, ja. Logisch, wir arbeiten in der gesamten Branche im Brandschutz dran. Welche technische Lösung kriegen wir, um das Problem in den Griff zu bekommen? Oder in den Griff kriegen wir es sowieso gar nicht, sondern nur einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen. Mhm. Es wird vielleicht möglich sein. In der Regel wird es aber extrem schwierig sein, diese Lithium-Ionen-Akkus zu löschen. Aber ne, wir haben jetzt schon mittlerweile Sensortechnik, dass wir sie identifizieren können. Aber dann, wie trennt man sie vom anderen Müllgemisch? Dann, wenn sie angefangen haben zu brennen, wie kriegt man den Brand eingekapselt? Natürlich, wenn man sie komplett einhaust, ne, wenn man sofort einen Beton drüber gießen würde, zack, ja, dann wäre es vorbei. Ja. Ne? Also ja, klingt jetzt einfach, geht aber natürlich in der Praxis gar nicht. Ja, klar. Ne? Ich bringe aber immer das Beispiel, dass es technisch möglich ist. Ne? Also es wird technisch möglich sein. Bringe immer das Beispiel auch der ISS, also der im Weltraum darf es nicht brennen, ist ja logisch. Also da ist ja vorbei, wenn es brennt. Ne? Und dementsprechend gibt es natürlich Löschmittel, die komplett alles löschen. Es darf da nicht brennen. Das wird nur natürlich unendlich viel Geld kosten. Und das ist der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben. Ich bringe jetzt mal das Beispiel einer LVP-Sortieranlage. Wir hatten ja bei Nielsen selber den Brand 2022, einen verheerenden Brand, hat uns die komplette Sortieranlage gekostet, die wir jetzt wieder aufbauen. Der Schaden war 40 Millionen Euro groß und die Anlage, also es gibt ja Gebäude- und Anlagentechnik selber, die Anlagentechnik selber ist mittlerweile, ich muss jetzt mal gerade rechnen, noch 2/3 bis 3/4. Und sie müssen 1/4 bis 1/3 der Investitionen mittlerweile in Brandschutztechnik investieren. Oha.
Ja, das ist eine ganze Menge.
Wenn Sie jetzt bei mir vorbeikommen würden, wir bauen gerade auf, wir werden am 1.1. wieder starten. So viel Wasser haben Sie in einem Tank noch nicht gesehen, was auch benötigt wird, um diese gesamte Brandschutztechnik, wenn es wirklich brennen würde, mit Wasser zu versorgen. Hm. Also wir reden hier wirklich über zweistellige Millionenbeträge für eine Anlage, um sie brandzuschützen. Und im Grunde ist es gar nicht Brandschutz, sondern Brandbekämpfung. Denn ganz schützen kriegen wir es auch wieder nicht hin. Wir müssen dann, wenn es anfängt, es einmal eindämmen und dann müssen wir es noch so schnell wie möglich von den Bändern holen, die Brandquelle. Ne? Also sehr, sehr spannendes Thema. Technisch extrem schwierig und extrem teuer.
Jetzt hatten Sie gerade schon den Brand in Ihrer eigenen Anlage ja angesprochen. War der auch ausgelöst durch einen Lithium-Ionen-Akku?
Jawohl.
Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, also die Anlage, Sie hatten ja das Beispiel gerade auch genannt, also die Anlage wird aufgebaut, Sie gehen dann auch bald mit einer neuen Anlage wieder an den Start. Wie steht es denn da eigentlich um dann die Versicherung dieser Anlagen? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn Brände halt so gehäuft vorkommen, dass kaum noch Versicherer für diese Brände oder Brandversicherungen zu finden sind. Und selbst wenn man Brandrisiken versichern will, kann man das überhaupt noch bezahlen?
Ja, sehr komplexes Thema. Ich leite da auch einen Arbeitskreis beim BDE, weil wir jetzt feststellen, dass gerade viele kleine und kleine mittelständische Betriebe die Versicherungspolicen gekündigt bekommen. Okay. Und dann gibt es ganz konkrete Fälle, nur noch mit einem 60-prozentigen Versicherungsschutz durch die Gegend laufen dürfen oder arbeiten dürfen. Wenn Sie aber jetzt mal als Beispiel nehmen, Sie investieren in eine Anlage 10 Millionen Euro, einfach nur mathematisches Beispiel, Sie kriegen nur einen 60-prozentigen Versicherungsschutz. Sie müssen sie wieder aufbauen. Für ein mittelständisches Unternehmen 4 Millionen in die eigene Kasse sind sie insolvent.
Ja, ja,
also das ist ein echtes, ist ein katastrophales Thema. Ich sage auch immer, jedem, der es nicht hören will, insbesondere der Bundesregierung, wir stehen ja irgendwann auch vor dem Thema der Daseinsvorsorge. Also das ist nicht mehr zumutbar, das unternehmerische Risiko einzugehen, die Entsorgungsdienstleistung durchzuführen und zu recyceln. Wenn Sie, ne, nehmen wir das Beispiel der 10 Millionen mit 4 Millionen, wenn Sie so ein großes Risiko eingehen müssen. Wir arbeiten also gerade daran, Versicherungslösungen auch zu finden, zu kreieren für die gesamte Branche. Es gelingt den großen Firmen noch Versicherungsschutz zu bekommen. Das ist also durchaus möglich. Und Sie haben das Zweite angesprochen. Es kostet natürlich extremst viel Geld. Die Prämien steigen. Und was auch noch zusätzlich passiert, die Selbstbehalte steigen. Also es gibt ist ja einmal der Versicherungsschutz, die Prämie und der Selbstbehalt. Wenn der Selbstbehalt, also nehmen wir wieder das Beispiel der 10 Millionen, auf 1,5 Millionen hochgesetzt wird, dann ist ja trotzdem die Schadenssumme, die beim Unternehmen bleibt, auch schon wieder existenzbedrohend. Das heißt, neben der Prämie, neben überhaupt eine Versicherung zu bekommen, sind dann die Selbstbehalte das nächste Thema. Und ich habe gerade eben die Daseinsvorsorge angesprochen. Ich sehe so, dass wir da gegebenenfalls sogar Unterstützung der Bundesregierung bekommen müssen als Branche. Ich sprach eben das Thema Daseinsvorsorge an, weil wenn wir keine Versicherung kriegen, werden wir nicht mehr arbeiten können.
Klar.
Dann werden wir auch nicht mehr abholen können. Das heißt, wenn wir das Recycling in Deutschland weiter voranbringen wollen und die Bundesregierung nicht andere Lösungen, da kommen wir wahrscheinlich gleich mal zu Pfand oder andere Themen, einführt, könnte man drüber nachdenken, auch als Risikorückversicherer als Staat einzutreten. Das gibt es in Frankreich als Beispiel für Naturkatastrophen. In Frankreich bei Naturkatastrophen muss sich jeder Bürger mit der Hausratversicherung eindecken. Das heißt, es gibt eine Solidarversicherung. Und da, wenn es ein Großereignis geben würde, die Versicherung trotzdem es nicht decken könnte, haftet der französische Staat als Risikorückversicherer dahinter. Ich glaube, wir haben sowas auch bei uns für Terror, ne, also Terrorversicherung und für Nuklear ist, glaube ich, in der Bundesrepublik auch das Thema Rückversicherung der Staat ist da. Und im Zweifelsfall muss man darüber nachdenken, ob der Staat bei dem Thema nicht hinterher als Rückversicherer mit eintritt.
Sie hatten eben jetzt den Arbeitskreis, den Sie beim BDE zu diesem Thema leiten, angesprochen. Da nur kurz noch die Rückfrage. Also gibt es da schon konkreten Dialog mit der Bundesregierung oder gibt es da vielleicht schon erste oder künftige Ergebnisse, mit denen Sie dann eben an die Regierung herantreten können?
Also es gibt Ergebnisse, mit denen wir an die Regierung herangetreten sind. Wir sind in Gesprächen, aber die sind eher schwierig.
Okay. Ja gut, jetzt sind wir bei der Bundesregierung angekommen und ich hatte eben auch schon mal, oder Sie hatten das auch angesprochen, im Thema Herstellerverantwortung. Und es gibt ja mit dem neuen EU-Batteriegesetz einmal höhere Recyclingquoten, die da beschlossen worden sind, aber auch eine Rücknahmeverpflichtung der Hersteller. Eine Pfandpflicht für Batterien allerdings nicht und auch der Umgang mit denen, ich hatte das im Intro ja schon mal genannt, angesprochen, E-Zigaretten ist zum Beispiel überhaupt nicht geklärt. Sind das für Sie jetzt auch Puzzleteile, die vielleicht noch fehlen und ganz wichtig sind, dass man die da auch noch unterbringt? Oder gibt es vielleicht ganz andere Inhalte, die Sie wichtiger sehen oder sich noch gewünscht hätten?
Nee, es sind genau die Puzzleteile, ne? Aber eben alle. Und ich fange vorne an mit den E-Vibes. Immer das mal, weil es ein aktuelles Thema ist, was wir ja auch vom BDI gehört
haben. Ein leidiges Thema vor allem, ja.
Ja. Sensationell. Also ich war ja, nachdem ich mich mit dem Thema intensivst beschäftigt habe, auch erstmal baff, über welche Summen wir reden, ne, oder welche Anzahlen wir reden. Wir reden über 5 Millionen Einweg-Zigaretten in der Woche.
Ja, es ist verrückt.
Und wer mal so ein Ding gesehen hat, also ne, ich habe mir dann mal die auch besorgt, die sehen ja teilweise aus wirklich wie ein Kugelschreiber.
Ja, genau.
Ja. Sieht nach Kunststoff aus. Und ich sage jetzt mal, diejenigen, die sie verwenden und abends durch die Stadt ziehen, jetzt überlege ich mir gerade, dass die auf die Idee kommen, das ist ja jetzt leer, ist ja nur Kunststoff, also packe ich es in den gelben Sack. Also ne, das Denken wäre jetzt gar nicht mal so weit hergeholt. Ne? Und wenn ich jetzt an 5 Millionen Einwegzigaretten pro Woche denke, da ist es super offensichtlich, dass extremst viele im Hausmüll landen, im öffentlichen Müll und natürlich auch im gelben Sack. Weil eben die Umverpackung jetzt in dem Fall Kunststoff ist.
Ja.
Also auf jeden Fall ist das einmal schon ein Thema. Deswegen ganz klar für mich, entweder wir ändern das Produkt oder es muss verboten werden. Also für mich ganz klar Verbot. Also ne, wir müssen einmal über Verbote nachdenken. Dann habe ich das zweite ja genannt, die Mobilisierung der Gesellschaft. Und das haben Sie richtig gesagt, in der Mobilisierung der Gesellschaft ist für mich ganz klar die Herstellerverantwortung da. Und Herstellerverantwortung bedeutet, dass der Hersteller für sein Produkt auch wirklich die Verantwortung übernimmt, die Rücknahme übernimmt und auch die Rücknahme so kennzeichnet und so organisiert, dass sie durchführbar ist. Ich bringe jetzt mal das Beispiel, dass mit der Herstellerverantwortung man sich schon, ich nenne es immer bösartig, freikaufen kann, indem man einfach ein kleines Mülltönnchen auf das Produkt macht und ein Kreuzchen durch und das bedeutet nicht in den Müll werfen. Damit bin ich meiner Herstellerverantwortung gerecht geworden.
Damit ist ja, das ist erledigt dann.
Ja, das kann es ja nicht sein. Ja. Und dementsprechend kommen wir in meinen Augen zur nächsten absoluten Kernforderung, neben der Herstellerverantwortung, die ich ganz klar als Forderung benenne. Und zwar auch für den Hersteller die Verantwortung, der das Problem auch hinterher verursacht. Ich komme gleich einmal zu dem Beispiel, warum sollte ein Joghurtbecherhersteller den Preis dafür bezahlen, dass ein Akku von einer Heckenschere in einer LVP-Sortieranlage landet und die abbrennt. Das ist ja nicht der Joghurthersteller für verantwortlich, der aber, weil wir ja den Brandschutz investieren müssen, umgelegt auf sein Produkt ja den Brandschutz bezahlen muss. Weiß nicht, ob das verständlich rüberkam, aber der Brandschutz, den benötigen wir, weil eine Heckenscheren-Akku im LVP ist. Wir legen das um auf die Inverkehrbringer und das sind die Joghurtbecherhersteller. Also der Joghurtbecherhersteller bezahlt am Ende für den falsch entsorgten Heckenscheren-Akku. Also Herstellerverantwortung, ein extremst wichtiges Thema. Und ich glaube, dass wir das Thema oder die Aufgabenstellung nur in den Griff bekommen, indem wir einen wirklich hohen Akkupfand einführen. Und zwar kennt ihr die Forderung des BDE wahrscheinlich, ab einer 9-Volt-Batterie 50 Euro, damit der Mensch es auch wirklich zurückbringt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir brauchen nur einen Pfand, wenn es wirklich funktioniert. Und der Bürger, der Konsument, den Mehrwert hat, seiner Verpflichtung nachzukommen. Und dementsprechend 50 Euro auf Batterien größer 9 Volt. Und das sehen wir als wirklich ganz, ganz wichtigen Punkt.
Ja, es wurde ja auch eigentlich im Koalitionsvertrag der Bundesregierung schon Unterstützung für ein Anreizsystem für die umweltgerechte Entsorgung von Elektrogeräten und Lithium-Ionen-Batterien versprochen. Also fast wortwörtlich auch so zitiert. Passiert ist da bisher aber auch nicht viel, oder?
Nö, gar nichts. Also nicht viel, ist nett geschrieben. Es ist gar nichts passiert.
Und wenn Sie, noch großzügig,
deswegen,
ja.
Ja, und deswegen, als Sie sagten, wie laufen denn die Gespräche mit den Ministerien, eben gar nicht gut und ich bin aber ein höflicher Mensch, wir werden da weiter dran arbeiten. Aber wenn dann als Antwort kommt, Batteriepfand machen wir nicht, sondern das schieben wir auf europäischer Ebene und Sie wissen ja, das kann auf europäischer Ebene nicht funktionieren, das ist für mich nicht die Antwort. Ne? Also jetzt zu sagen, wir haben doch jetzt eine Prüfung auf europäischer Ebene, ob man 2030 einen Batteriepfand einführen soll. Man kann einen Batteriepfand einführen. Es gibt nationale Pfandregeln, Dosenpfand. Ne? Also in Österreich fand ich auch nicht auf die Blechdose Pfand. Hier ja. Es geht national, man kann das machen und ich kann da nur auffordern, es auch zu tun.
Ja, vor allem durch die bestehenden Systeme, die wir auch schon haben in Deutschland, denke ich mal, ist die Sensibilisierung der Konsumenten auch gar nicht so schwierig an der Stelle. Ne? Also Pfandsysteme kennt jeder und ich erinnere mich auch noch daran, als der Dosenpfand eingeführt worden ist, dass das die erste Zeit, da wurde sich noch ein bisschen beschwert, aber ziemlich schnell hat das dann auch funktioniert und ich glaube, heute bringen die meisten Leute ihre Dosen dann zurück. Oder in der Stadt, wenn es mal ein Volksfest gibt oder so, werden die an die Seite gestellt, damit die halt eben abgeholt werden können. Ne? Aber da kommt niemand mehr auf die Idee, jetzt wie bei dem Beispiel E-Vapes, was Sie eben auch gesagt hatten, da wird dann in der Stadt das einfach im Mülleimer im Park irgendwie entsorgt und reingeworfen, keiner guckt mehr nach. Ne?
Genau.
Das ist ja so ein bisschen auch das Thema jetzt eben Konsumentinnen und Konsumenten. Also erwarten Sie an der Stelle da eben auch von den Menschen, die diese Produkte kaufen, mehr Verantwortung? Also zum Beispiel auch mal den Verzicht auf, ich sag mal, blinkende Kinderschuhe, wo wieder Akkus drin verbaut sind oder Batterien verbaut sind oder eben auf diese E-Vapes? Oder glauben Sie, das muss dann doch an der Stelle der Gesetzgeber stattfinden?
Also ich hoffe und ich predige das auch immer. Also man darf, glaube ich, mit mir auch nirgendwo mehr durch die Gegend laufen. Ne? Wenn ich also, es ist so. Sie lachen. Also wirklich, wenn ich eine blinkende Fliege sehe bei irgendjemandem, dann renne ich schon hin und erkläre ihm, ne, blinkende Fliege. Guck mal hier, du hast einen USB-Anschluss, da ist ein Akku drin. Also
gut, aber mit Ihrer Erfahrung ist das auch absolut verständlich, ne? Also.
Ja, definitiv. Und die Menschen hören auch zu. Jetzt haben sie aber über 80 Millionen Menschen. Das heißt, ich glaube dran, dass wir natürlich einmal gesellschaftstechnisch kommunizieren müssen, was wir ja als Verband auch machen. Ne? Wir haben ja da diverse Kommunikationsplattformen auch gewählt, kommen auch teilweise an, aber dann ganz am Ende doch nicht bei jedem. Also wir müssen weiter die Gesellschaft darauf hinweisen, wie groß das Problem ist. Ansonsten verbieten, wie bei den E-Vibes. Und dann glaube ich aber auch dran, dass wir auch da den Hersteller mehr in die Verantwortung nehmen müssen. Denn das Produkt wird ja von einem Hersteller produziert, verkauft und hergestellt. Und da komme ich zu einem Punkt. Nehmen wir das Beispiel des Turnschuhs. Ich glaube, die denken nicht mal drüber nach, was dann mit dem Turnschuh mal passiert. Die Batterie kriegen sie da ja auch gar nicht raus.
Ja.
Ne? Und ich überlege auch immer, ne, wo soll ich denn jetzt eigentlich diesen Turnschuh, der ausgeblinkt hat, denn wegschmeißen? Textilien? Es ist eh Schrott, ne? Da sind wir uns einig. Aber es kommt doch kein Mensch auf die Idee, dass es eh Schrott ist, wie der Mixer. Und das Beste wäre, wenn ich ja eh Schrott wegschmeiße, muss ich ja auch noch die Batterie vorher entfernen können. Kann ich aber gar nicht. Das heißt, da für mich ganz klar die Kommunikation und dann eben auch Freigaben für Produkte stärker prüfen, wieder Regulatorik und eben solche Produkte auch wieder verbieten. Es geht gar nicht anders. Oder eben so produzieren lassen, dass sie alltagstauglich sind. Ich glaube, wir werden die Leute nicht davon abbringen und auch nicht dazu bringen, wieder an einem Staubsauger einen Stecker hinten dran zu packen. Wobei es ökologisch und ökonomisch natürlich der sinnvollste Weg ist. Wir haben es ja geschafft, Energie umweltfreundlich zu produzieren in Strom, muss man sich mal vorstellen. Wir leiten ihn fast verlustfrei bis zu unserer Steckdose, um dann den Strom in einen Akku, der umweltfeindlich produziert wurde, zu speichern, damit wir ohne Kabel durch die Wohnung rennen können. Und das ist, also wir machen Umwelt schlechtes Verhalten, nur weil wir bequem sind. Wir werden es aber ja nicht verhindern, dass der Mensch bequem ist. Also ne, das ist für mich das Beispiel. Ich erzähle es trotzdem jemandem. Ich sage, kauf dir einen Staubsauger mit Stecker hin dran. Aber das ist ja eher dann ein philosophisches Thema. Und dann werden wir eben dazu kommen müssen, dass wenn wir diese Mobilisierung der Gesellschaft haben, die Produkte so hergestellt werden, so gekennzeichnet sein müssen, dass der Akku entnehmbar ist und vernünftig zu einer Akkurückgabestation gebracht werden kann und dann mit dem Pfand. Also wieder Herstellerverantwortung, Produkt so designen, dass der Akku entnehmbar ist. Am besten kein Lithium-Ionen, es gibt ja mittlerweile auch andere Lösungen. Wenn ich es aber mache, dann bitte entnehmbar so dokumentieren, dass der Mensch, auch nachdem er das Ding 5 Jahre benutzt hat, sofort weiß, ach ja, stimmt, muss ich. Also es muss auf dem Produkt auch draufstehen. Achtung, ne? Nachgebrauch oder nicht in die Mülltonne schmeißen und den Akku bitte rausnehmen. Das muss alles auch nach 5 Jahren noch verständlich sein und nicht nur eine kleine Mülltonne mit einem Kreuzchen durch. Ja, und dann eben die Rücknahmesysteme auch schaffen.
Ja.
Dass da vernünftig recycelt werden kann. Also ein Riesenbrett, ne?
Ja.
Aber es geht gar nicht anders.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie auch noch angesprochen haben, also die Rücknahmesysteme da eben entsprechend einfach auch bereitzustellen. Ich denke mal, um mal eine Lanze auch für viele Bürgerinnen und Bürger zu brechen, die ja auch gar nicht aus Böswilligkeit die Dinge vielleicht in den Hausmüll werfen, sondern es ist oft eine große Anstrengung, wenn man einen Akku entsorgen will, den dann eben Produkten zu entnehmen, wo sich der Akku vielleicht gar nicht entnehmen lässt. Also ich denke mal auch an Geburtstagsgrußkarten, ne? Also ich kann das Papier, aus dem die bestehen, durch den Druck und auch die Laminierung überhaupt nicht mehr trennen. Also ich kann die auch gar nicht mehr auseinanderreißen, um die Akkus da rauszubekommen. Und selbst wenn ich den Akku dann rausnehme, müsste ich dann auch nochmal losfahren und den... Ich sage nicht, dass man das nicht tun sollte. Man sollte das absolut tun. Ne? Also es ist nicht, man kann nicht sagen, nee, ist mir zu anstrengend, deswegen lasse ich es. Aber ich finde auch absolut, dass wir an der Stelle da die ganze Rücknahme noch einfacher gestalten müssten und vor allem auch flächendeckend besser erreichbar machen müssten. Vor allem, wenn man bedenkt, in wie vielen Produkten mittlerweile einfach Akkus drinstecken. Ne?
So. Absolut. Die Grußkarten, da kam ja die Branche auch zuerst gar nicht drauf, dass das ein Thema ist. Aber logisch, in der Papierpresse pressen sie dann die Grußkarte und genau dann entsteht es. Papier kann brennen. Es ist ein Schwelbrand erstmal in der Mitte. Wir haben ja ganze Papiersortieranlagen auch schon oder Umschlagsanlagen sind ja schon abgebrannt.
Ja,
wir hatten selbst bei Nielsen hatten wir zwei Fälle, wo die Mitarbeitenden glücklicherweise relativ schnell auf die Idee gekommen sind, den Pressdruck zu reduzieren. Weil so ein Ballen, in der Presse müssen Sie sich vorstellen, das dauert 5 Ballen, bis dieser Ballen, der jetzt gerade gepresst wird, hinten rauskommt. Weil die werden ja hintereinander gepresst.
Ja.
Das heißt, Sie müssen sofort den Pressdruck reduzieren, damit eben die Presse nicht mehr presst, sondern mal eben ganz leichte Ballen macht, damit man überhaupt an diesen Ballen rankommt, um ihn wegziehen zu können. Ein Desaster. Ich bringe das andere Beispiel. Ich wundere mich im Moment, warum so oft Sperrmüllfahrzeuge, die ja so eine Couch und einen Schrank abholen, warum die anfangen zu brennen. Meine Vermutung ist, ich habe auch mal so einen Sessel gekauft und jetzt mal versucht, also ich habe ihn noch nicht auseinandergenommen, aber werde ich wahrscheinlich machen, der Rückenlehnen verstellbar elektrisch ist oder eine Couch. Und ja, da ist vielleicht ein Akku drin.
Das bringt mich noch kurz auf eine Frage, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben. Wie ist das eigentlich mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also haben Sie da Trainings noch, Weiterbildung oder ist das auch Berufserfahrung, dass die eben entsprechend schnell und richtig sich dann verhalten und reagieren können?
Also wir haben grundsätzlich Handlungsanweisungen dafür, für jeden einzelnen auftretenden Fall und schulen die Mitarbeiter auch darauf, regelmäßig, wie zu handeln ist. Ich hatte ja eben das Beispiel gebracht des Fahrers, der, wenn er sieht, dass es hinten aus seinem Auto qualmt, dass er eben nicht losrennt, einen Feuerlöscher holt und guckt, dass er mit dem Feuerlöscher was macht, sondern seine erste Reaktion ist rechts an die Seite, Müllfahrzeug entleeren. Das als Beispiel. Oder jetzt beim Pressen Menschen, das haben wir jetzt ja erst gelernt, Achtung, Pressdruck reduzieren. Also das gibt Handlungsanweisungen für im Moment jeden bekannten einzelnen Fall, aber eben nur für jeden bekannten Fall.
Ja.
Und wir bilden sie grundsätzlich weiter und das ist ein ganz großes Thema. Ich klopfe immer auf meinen Holzkopf und das erzähle ich auch immer jedem, dass bis jetzt in der Branche es noch nicht wirklich zu schwerwiegenden Personenschäden gekommen ist. Ist, glaube ich, reine Glückssache. Das ist auch das, was ich in den Ministerien sage, was mich persönlich umtreibt. Deswegen bin ich auch so ein Vorreiter und erzähle da immer jedem von diesem Problem. Ich möchte eigentlich nicht in der Branche gearbeitet haben, die jetzt wusste, was passieren kann und hinterher brennt in irgendeinem Tunnel ein Müllfahrzeug und durch Staubildung oder irgendwas sterben Menschen. Meiner Ansicht nach ist das Risiko mittlerweile so groß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann etwas Schweres passiert und nicht mehr ob. Also wenn man eine gesamte Sortieranlage verliert und die komplett abbrennt, bis jetzt schaffen es die Menschen raus und sind auch so vernünftig und rennen weg, anstatt dann noch irgendwie den Helden zu spielen. Aber es wird der Tag kommen, da schaffen die das nicht. Also ich habe verheerende Brände gesehen, als Arbeitskreisleiter auch für die Brände. Kann auch nur mal dazu raten, mal so als Beispiel Offenbach Batterieumschlag, sich das Video anzuschauen, wo dann selbst die Feuerwehr weggerannt ist, als es auf dem Batterieumschlag angefangen hat zu brennen. Ne? Irgendwann wird es dazu kommen, dass durch dieses Problem es Menschenleben kosten wird. Und deswegen rede ich auch immer so häufig und so oft davon, weil wir so schnell wie möglich etwas tun müssen, um das zu verhindern.
Ja, ich denke auch, das ist ja auch mit diesem Podcast eine der Aufgaben, eben für diese Themen Bewusstsein und Öffentlichkeit auch zu schaffen und dass sich das eben verbreitet, weil wie Sie sagen, also wenn das Katastrophen sind, in die man so ein bisschen sehenden Auges hineinläuft, dann sind es auf der anderen Seite eben auch Katastrophen, die man hätte verhindern können. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel unbedingt sein, dass man es eben nicht zum schlimmeren Fall kommen lässt. Mich würde an der Stelle, weil wir jetzt beim Ende dieser Podcast-Folge auch angekommen sind, einmal noch zum Abschluss wissen, was denn für Sie so der dringlichste Punkt wäre, der jetzt sofort angegangen werden müsste.
Zwei Sachen. Einmal E-Vape-Verbot oder E-Vape, Entschuldigung, nicht Vibe, ich sag mal Vibe, E-Vape-Verbot und Batterienpfand.
Okay.
Sind ja, zwei einfache Sachen, die extrem hohe Hebelwirkung haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das sind ja dann, Sie haben das so kurz zusammengefasst oder kurz genannt, aber ich denke auch, das sind halt einfach Punkte, die man tatsächlich relativ zügig umsetzen könnte, wenn man sich einmal dahinter klemmen würde. Ne? Also an dieser Stelle hier einmal der Aufruf an unsere Regierung, sich doch bitte einmal ja mit diesem Thema deutlicher zu beschäftigen. So, ja, zum Abschluss, was bleibt mir zu sagen? Also ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, schockiert es mich dann doch, also wie häufig es zu Vorfällen eben kommt und wie wenig dagegen immer noch getan wird. Also nicht von Ihrer Seite, nicht von Anlagenbetreiberseite aus, sondern eben dann an offizieller Stelle vom Gesetzgeber, wo man dann doch eben ein bisschen mehr dazu machen könnte. Ja, es bleibt ein Thema. Ich hoffe, da tut sich dann doch einiges. Sie hatten ja auch gesagt, Sie leiten einen Arbeitskreis, Sie sind dran am Thema. Ich glaube auch, da sind auch viele Gespräche nötig, aber man sollte sich dem Problem doch bewusst sein und da sollte doch einiges dazu passieren. Hoffe ich. Naja, gut. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen auf jeden Fall für diesen Einblick in Ihre Branche und auch mal die Zusammenfassung des Problems der Batteriebrände in Anlagen und Fahrzeugen. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick.
Herr Müller, ich habe zu danken auch, dass wir das Gespräch führen konnten und dass Sie ja durch Ihren Podcast dann auch das Thema noch ein bisschen verbreitern und die Sensibilität bei allen schaffen. Das finde ich gut, dass Sie sich des Themas annehmen.
Definitiv. Zum Schluss nochmal für alle Hörerinnen und Hörer auch der Aufruf. Also wer sich gerne noch näher mit dem Thema beschäftigen möchte, vielleicht auch noch weitere Hintergrundinfos haben möchte, schaut gerne in unsere Shownotes. Da haben wir noch ein paar Links hinterlegt. Da kann man sich auch nochmal einige Statements, wir hatten ja den BDE schon angesprochen, der da auch einiges zu veröffentlichen hat, kann man sich auch nochmal durchlesen und ein paar Hintergrundinfos zum Thema finden, genauso wie Maßnahmen, was man tun kann und was man auch tun sollte. Falls es Fragen dazu gibt, gerne eine E-Mail schreiben und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.